Das Gute im unerwarteten Sehen, der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse.
Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira. So, willkommen bei einer neuen Session von Sand im Getriebe, dieses Mal die letzte in 2022. Und wir freuen uns sehr, das Jahr mit einem sehr tollen Gast abschließen zu können, und zwar Henrik Lind von der Trosthelden GmbH. Und wir sind dieses Mal auf 3 Standorte verteilt. Einer davon ist nicht in Deutschland. Von daher, wir erweitern unser Netzwerk von Interviewpartnern und freuen uns sehr, dass du da bist, Henrik. Charlotte ist natürlich auch im Call.
Willkommen.
Und genau, wir würden uns freuen, natürlich auch ein bisschen von dir zu erfahren und reden, heute über Trosthelden zu sprechen und was eure Mission ist und was uns zusammengebracht hat.
Ja, hallo. Ja, genau. Schön, dass ich da sein darf bei euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Henrik. Zusammen mit meiner Frau bin ich Gründer von Trosthelden. Das ist eine ganz neuartige Hilfe für Trauernde. Das Ganze, ich nehme mal deinen Ball auf mit dem Ausland. Ich sitze hier in Andalusien seit einigen Monaten. Hat uns doch Corona sehr schön gezeigt, dass man remote auch von überall auf der Welt aus arbeiten kann. Und das nutzen wir jetzt mal hier. Genau. Und Trosthelden ist einfach wir haben durch unsere Arbeit mit Trauernden und für Trauernde immer wieder gehört, welche Bedürfnisse so da sind bei Trauernden, und die erfüllen wir mit Trosthelden.
Was ich mich als erstes bei der Recherche auch nochmal gefragt habe, Menschen, die sowas gründen zum Thema Tod und Trauer, haben ja entweder eine eigene Geschichte, dass man sagt, okay, ich habe irgendwas erlebt und ich will da was ändern, oder auch nicht, dass ihr einfach für euch dieses Themenfeld identifiziert habt und da auch Gutes tun möchtet. Wie war das bei euch? Also basiert das auf einer persönlichen Geschichte oder ist es einfach unabhängig davon gegründet worden?
Teils. Also ich hab ewig im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet und jetzt arbeite ich halt im Bereich humane erneuerbare Energien. Es ist ja einfach so, wenn wir uns um unsere Trauer gut kümmern, um uns in Trauer gut kümmern, dann setzt das einfach ganz neue Energien, ganz neue Potenziale hoch. Aber eigentlich sind wir in diesen Bereich gerutscht, also wir, das sind meine Frau und ich, weil wir, also wir sind eine Patchwork-Familie, jeder hat ein Kind aus erster wilder Ehe mit in unsere Ehe gebracht. Und als das erste gemeinsame Kind da war halt ein großes Seelewackeln bei den Großen, die halt 2 zu Hause haben und die dann so das Gefühl hatten, so, ah, ihr seid jetzt wohl die heile Familie, Mama, Papa, Kind. Also da war ordentlich was am Wackeln.
Ist ja auch eine Art von Verlust, ne? Verlust ist ja nicht immer nur Tod, sondern einfach auch vielleicht Auseinanderbrechen von Familien und so.
Ganz genau.
Kommt ja auch so ein bisschen in die Kategorie.
Trennungstrauer, ja. Ja. Und da hat meine Frau die Idee gehabt, ein T-Shirt von ihrem Ex und eins von sich zu nehmen und ein Kuscheltier zu nähen für meinen Stiefsohn. Und meine Ex und mich hat sie auch nochmal zusammengebracht, stofflich. Und wir konnten so unseren Kindern das Zeichen geben, wir gehen zwar getrennte Wege, aber in dir sind wir für immer vereint, wie man hier sehen kann im Kuscheltier und begreifen kann. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass Getrennte sich nicht gerne, noch nicht mal für ihr Kind, zusammennähen lassen wollen.
Oh.
ja, machen sie nicht, obwohl es echt das wichtigste Zeichen ist für Trennungskinder. Und in dem Rahmen haben wir aber dann mal einen Auftrag bekommen, aus der Kleidung eines suizidierten 19-Jährigen für die Geschwister halt diese Kuscheltiere zu nähen. Und so sind wir eigentlich in den Bereich gekommen, dass wir mit und für Trauernde arbeiten.
Wie ist die Firma? Mapapu, glaube ich, ne?
Mapapu, genau.
Mapapu, genau.
Ja, das machen wir aber nicht mehr. Aber wir haben einfach sehr, sehr viel gelernt. Wir hatten tausende Einzelgespräche mit Trauernden und haben immer wieder erfahren, dass eigentlich zwei Bedürfnisse nicht erfüllt werden von Trauernden. Und das eine ist halt, mein Umfeld kann mir das nicht geben, was ich brauche. Also Verständnis im Außen. Und das andere ist, ich verstehe mich auf einmal selbst nicht mehr, als wäre da irgendwie was Fremdes, was mich dirigiert. So, ne? Also die Bedürfnisse waren halt Verständnis im Außen, Verständnis im Innen. Die wurden nicht erfüllt und die werden tatsächlich, naja, in unserer Kultur seit Jahrzehnten nicht erfüllt und keiner hat sich drum gekümmert.
Was ich ja so interessant finde, genau bei dem, was du gerade ansprichst, man versteht sich selbst nicht und man versteht eigentlich gar nichts mehr im Leben. Das können ja Charlotte und ich sehr, sehr gut bezeugen. Und dass man aber trotzdem in anderen Personen, die ähnliche Sachen durchgemacht haben, also Erlebnisverwandte findet. Und das ist ja auch so ein bisschen die Grundlage von der Kommunikation oder der Vertrauensbasis, die Charlotte und ich ja auch haben seit vielen Jahren. Prinzipiell ist das ja auch das Prinzip, das ihr aufnehmt und sagt, okay, keiner versteht die andere Person so gut wie jemand, der es selbst durchgemacht hat. Und das genau. ist ja, glaube ich, auch genau eure Grundlage, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Also erstmal ganz vorneweg, du hast gerade das Wort Erlebnisverwandte genommen. Das klaue ich mir, das ist großartig. Das ist auch gut. Super. Genau, und wir haben halt festgestellt, dass eigentlich ein Trauernder mit dem Schicksalsschlag eine sehr, sehr individuelle Sprache spricht. Das ist natürlich eine Metapher. Ja? Eine Trauersprache spricht. Und die besteht einfach aus drei Aspekten. Und das eine ist der eigene Schicksalsschlag. Mhm. Also woran wurde gestorben? Das andere ist, wie gehe ich mit meiner Trauer um? Ja, und das dritte ist halt sonstige Lebensumstände. Und wenn wir mal ganz kurz in jeden einzelnen Bereich gehen, pardon, also ich gucke mir jetzt mal den Bereich Schicksalsschlag an. Es macht halt schon einen Unterschied, ob die eigenen Eltern gestorben sind oder ob das eigene Kind gestorben ist. Mhm. So, das sind absolut unterschiedliche Themenwelten, also richtige Welten. Es macht auch einen Unterschied, ob das Kind nach der Geburt oder mit 30 Jahren gestorben ist. Ne? Die haben absolut unterschiedliche Themen. Beim Umgang mit der Trauer ist es ähnlich. Bin ich spirituell oder nicht? Oder bin ich vorwärtsgerichtet oder wünsche ich mir die Vergangenheit zurück? Ne? Also all diese Aspekte. Und beim dritten, bei den Lebensumständen, finde ich, ist es sehr offensichtlich. Also es macht zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob da noch Kinder im Spiel sind und du musst deine eigene Trauer hinten anstellen oder nicht. Mhm. Also das Ganze immer ohne Bewertung. Ich will nicht, die eine Trauer ist gewichtiger als die andere sagen. Ich möchte nur wirklich klar machen, dass da absolut unterschiedliche Themenwelten jeweils am Gange sind. Und wir haben uns jetzt immer nur einzeln das angeguckt. So, und mit Trosthelden gucken wir die Kombination an aus Schicksalsschlag, Umgang mit Trauer und sonstigen Lebensumständen. Mhm. Ein Matching-Algorithmus entwickelt, um die beiden zusammenzubringen, die halt passen.
Aber das gibt es so weltweit ja auch noch nicht, ne? Also es ist ja wirklich so die erste, man kann schon sagen, weltweit die erste Trostpartner-Vermittlung für trauernde Menschen, genau. Die einfach, also ihr versucht, Menschen miteinander zu matchen. Ist es denn so, dass man wirklich versucht, sehr, sehr ähnliche Schicksalsschläge zum Beispiel oder eben die anderen beiden Parameter, die du erklärt hast, zu finden? Und je besser das matcht und je besser die Trauernden die ähnlichen Voraussetzungen mitbringen, desto besser kann man sich auch gegenseitig unterstützen und helfen? Oder muss das gar nicht so sein? Also ich könnte jetzt auch vermittelt werden mit jemandem, ich habe vielleicht Vater verloren und jemand anderes hat einen anderen Schicksalsschlag gehabt und trotzdem würden wir vielleicht ein gutes Team werden. Wie siehst du das?
Ja, ist so. Also wir gucken immer auf wirklich komplettes Verständnis. Also das ist, wenn diese drei Aspekte wirklich zusammenkommen. Mhm. Aber das muss nicht halt immer alles drei sein, wie du jetzt halt im Beispiel gesagt hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem wirklich gleich tickst, dann ist das schwerwiegender als zum Beispiel, dass es der gleiche Schicksalsschlag sein muss.
Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, vor 5 Jahren war ich, oh Gott, vor 5 Jahren, ich kann alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich habe mich selbst nicht verstanden, ich habe die Umwelt nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, wie Leute auf mich reagieren. Und ich habe mir eigentlich nichts mehr gewünscht, als jemand, mit dem ich reden kann, der jetzt nicht meine eigene Familie ist, sondern der was Ähnliches durchgemacht hat. Und da gab es einfach mal null. Und von daher, wie ist denn die Reise zu euch? Jetzt nehmen wir mal an, ich bin auf Trosthelden aufmerksam geworden. Ich habe das Gefühl, ich brauche so einen Erlebnisverwandten, Sparing-Partner. Das mit dem Erlebnisverwandten, das nehme ich auch selbst. wie ist denn meine Reise bei euch?
Ja, also erstmal meldest du dich bei uns an. Ja. Mit Mailadresse und Usernamen. Also du gehst anonym sozusagen. Okay. In die Trostheldenwelt. Finde ich einen wichtigen Punkt, komme ich gleich nochmal drauf. Dann geht es in einen Fragebogen. Den haben wir mit einer Psychologin entwickelt, die tatsächlich die größte Online-Single-Börse Europas, also da den Matching-Algorithmus entwickelt hat. Die hat auch bei uns mit. unglaublich spannend, wie tief man reingeht, um so einen Algorithmus zu entwickeln.
Ja.
Also du machst dann diese Fragen durch und je nach zum Beispiel Schicksalsschlag oder ob Kinder mit im Spiel sind oder nicht, sind das so, naja, sagen wir mal, um die 25 Fragen.
Das geht aber, ja.
Genau. Und dann legt unser Algorithmus eigentlich gleich los und kann alle möglichen und bringt halt alle anderen Trostheldenmitglieder für dich in eine individuelle Reihenfolge. Und ganz oben steht halt der, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass es matcht.
Was ist mit dem Thema Alter? Habe ich mich auch zum Beispiel gefragt. Ist es wichtig, dass jetzt ein junger Mensch, der gerade in Trauer ist, auch mit einem jungen Mensch zusammengeführt wird und jetzt nicht jemand, der 20 ist, mit einer 50-Jährigen? Oder kann das auch mal rauskommen nach eurer Logik, dass das vielleicht ein guter Match wäre?
Ja, das kommt raus. Das kommt tatsächlich im Moment raus und da ergeben sich auch sehr sinnstiftende, also sehr gute Freundschaften. Aber es ist natürlich ein individuelles Thema. Mhm. Ja, wenn du jetzt als junge Frau nicht von älteren Menschen angesprochen, älteren Männern angesprochen werden möchtest, dann wird es bei uns in Zukunft die Filtermöglichkeit geben. Mhm. Ich habe gerade in Zukunft gesagt, weil wir natürlich gucken, wir brauchen natürlich, also wir sind noch klein, Großhelden gibt es noch nicht lange und wir brauchen halt eine bestimmte Anzahl an Menschen, bevor wir weitere Aspekte von unserem Algorithmus freischalten. Ja, also das im Moment einzubauen macht noch keinen Sinn, weil wir noch nicht zigtausende Trosthelden gleichzeitig sind, sondern das beläuft sich noch, also wir haben im Moment an die 200 Aktive, also wir haben 5000, fast 6000 Menschen, die haben sich bei uns registriert, die haben den Fragebogen mitgemacht, aber in der Trauer ist es ja halt immer so eine Sache, wann bin ich handlungsfähig und wann nicht, und wenn ich auf einmal nicht handlungsfähig bin von jetzt auf gleich, dann kann das 3 Stunden, 3 Tage, 3 Wochen dauern. Deswegen gucken wir da immer sehr drauf, okay, wo bist du gerade? Also bist du gerade handlungsfähig oder nicht?
Und habt ihr eine Empfehlung? Zum Beispiel hat Kira jetzt gerade gesagt, du hättest dir gewünscht, damals unmittelbar nach dem Schicksalsschlag in eurer Familie, hättest du gerne jemanden gehabt zum Reden. Da sind ja auch die Bedürfnisse ganz anders. Andere irren vielleicht 2 Jahre rum, stürzen sich zurück in den Beruf und tun so, als würde man irgendwie gar nichts zu verarbeiten haben. Und dann kommt das viel später und dann suchen sie sich Hilfe oder gehen zum Psychologen oder eine Trauergruppe. Was glaubst du, ist denn am gesündesten, sagen wir mal, für die Allgemeinheit, dass man unmittelbar nach so einem Schicksalsschlag anfängt, jemanden zu finden, mit dem man wirklich redet darüber oder das erstmal sacken lässt? Also wie schnell sollte ich zum Beispiel jetzt auf Trosthelden mich anmelden?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Wir haben hier manche, die melden sich einen Tag oder ein paar Stunden nach dem Todesfall an und dann haben wir hier manche Menschen, die melden sich an und dann sind schon 10 Jahre vergangen. Mhm. Ne? Vielleicht ganz interessant an dieser Stelle ist also, was passiert denn eigentlich mit uns, wenn so ein Schicksalsschlag da ist? Kia, du hast es ja irgendwie gesagt, du hast dich selbst nicht verstanden. Und das ist tatsächlich das, was die allermeisten Trauernden sagen. Und ich habe für mich, ich bin ein Freund von Bildern, das Bild gefunden, dass mit dem Schicksalsschlag von jetzt auf gleich etwas in uns ist, was sich fremd anfühlt. Mhm. Ja, aber sitzt aber auf dem Chefsessel, hat sich da einfach draufgesetzt und kann von jetzt auf gleich bestimmen, so du, Handlungsfähigkeit, nö. Und jetzt mal gucken, wie lange, du bist jetzt erstmal 3 Wochen nicht handlungsfähig oder 3 Tage. So, also irgendwie fremdbestimmt. Mhm. Und es ist aber wichtig zu wissen, dass das nichts Fremdes ist. Das ist ein Teil von unserem Ich, der war schon immer da. So, und den haben wir nie gebraucht. Und jetzt ist er wach geworden und aktiviert worden durch den Schicksalsschlag und wird wach bleiben, bis wir selber sterben. Also es ist ein neuer Anteil des Ichs. Und neben der Trauer geht es halt wirklich in dieser Situation darum, sich selbst neu kennenzulernen als trauernder Mensch. So, oder mit diesem neuen Aspekt. So, das ist wirklich Ich-Arbeit. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass das nichts Fremdes ist, sondern ein Teil des Ichs, denn dann kannst du es auch eher umarmen. Und er kann dieser Teil seinen echten Platz finden, halt nicht mehr Chefsessel, sondern ne, da nehmen wir dann halt wieder drauf in die Regie von unserem Leben wieder zu übernehmen. Mhm. Aber es geht alles einfacher, wenn wir wissen, das ist ein Teil des Ichs, das ist nichts Fremdes, das ist nichts gegen mich, das ist etwas, was eigentlich für mich ist, auch wenn es sich anders anfühlt.
Was ich mir damals gewünscht hätte, und ich glaube, ziemlich viele kennen diese Faszination für das Thema Zeit. Weil die Zeit danach habe ich immer das Gefühl gehabt, die Tage waren in meinem Leben noch nie so lang, wirklich. Also ich saß da 3 Wochen lang und habe auf diese Uhr geguckt, das waren glaube ich 3 oder 4 Wochen, und dachte, mein Gott, ich habe noch nie so eine lange Minute in meinem Leben erlebt. Und da wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, wo ich auch gesagt habe, so, kann mir das irgendjemand mal vorher sagen? Also das wäre zum Beispiel auch so eine Situation. Und was ich dann damals gemacht habe, und das haben wir, glaube ich, auch in unserer ersten Folge sehr, sehr stark diskutiert, ich bin ein Mensch, der braucht Erklärungen für alles. Also ich habe ungefähr das gesamte Internet durchgeforstet, die Trauerphasen von Verena Kast, posttraumatische Belastungsstörungen. Also bin halt wirklich in alle Phasen reingegangen und habe versucht, mir all die gesamte Welt zu erklären. Obwohl, wie du ja gerade sagst, das ist jetzt eigentlich ein Teil in uns, den wir versuchen, uns irgendwie rational herbeizuführen. Und wenn du keinen Bezugspunkt dazu hast, in Form von, du hast es noch nie erlebt oder du hast keinen Mensch, der dir mal gesagt hat, wie es sein könnte, ist man, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell überfordert. Und versuchst so ein bisschen das Leben, weiß nicht, so einen Sinn darin zu finden. Wenn sich natürlich jetzt jemand in der Phase auf der Plattform anmeldet, das kann ja auch eine Überforderung für die Person an sich sein. Also jetzt zum Beispiel, ich sage, ich melde mich an, ich bin in der Phase meiner Trauerphase gerade, ich versuche mein Leben gerade zu verstehen und dann ist jemand vor mir und der sagt, und erzählt mir von seinen ersten Erfahrungen. Das ist natürlich auch, kann auch für mich total overwhelming sein und für mich auch einfach zu viel sein. Kann ich an der Stelle dann auch entscheiden, ich nehme jetzt mal ein paar Schritte zurück, weil es ist ja auch eine sehr, sehr sensible Phase, wo man mit einer anderen Person, die vielleicht später in dieser Trauerphase ist oder früher, in Kontakt tritt und dann sagt, ich brauche jetzt die Zeit für mich. Wie geht man damit um?
Ja, also ich sag mal so, dann vergleich uns gerne mal mit einer Single-Börse.
Okay.
Prinzip ist ja ähnlich. Ja. Nur, dass es bei uns nicht darum geht, romantische Beziehungsabsichten zu realisieren. Aber sagen wir mal, du bist mit einem anderen Trostheld-Mitglied im Kontakt. Mhm. Der Funke springt aber nicht über. Mhm. Diese Kommunikation, die schläft von ganz alleine ein. Die ist halt nicht echt für dich.
Okay.
Ja? Und da, wo sie aber echt ist, springt die ganze Zeit ein Funke über. So,
Und man kann es ja selbst steuern, ne? Also ihr seid quasi die Plattform, wo Menschen miteinander verknüpft werden. Und am Anfang nehmt ihr durch die Plattform die Trauernden an die Hand, aber dann geht es ja los. Wahrscheinlich schreibt man Mails über die Plattform, dann, wenn es passt, ne, tauscht man vielleicht Handynummern aus und telefoniert mal oder Sprachnachrichten, wie auch immer. Wahrscheinlich ist man auch da dann so ein bisschen im positiven Sinne allein gelassen und merkt so ein bisschen, cool, das ist eine tolle Person, die ich da gefunden habe. Oder auch so, oh Gott, irgendwie erzähle ich der Sachen und die kann damit gar nicht umgehen und irgendwie passt es halt nicht, ne? Wie du gerade so beim Thema Flirten auch gesagt hast oder Plattform, um irgendwie eine Liebesbeziehung zu finden, entweder merkt man es, es funkt oder halt nicht.
Ja, genau.
Und dann kann ich wieder neu quasi jemand anderes finden, also dann würde ich das...
Ja. Okay, ja, so ist das bei uns auch. Und ich empfehle immer, schreib mehrere Leute an.
Okay.
Sprich nicht nur eine Person an, schreib mehrere an, denn wer weiß, vielleicht ist ja für diesen einen Bereich von dir die eine Person wichtig und für den anderen die andere, also dass du mehrere Trauerfreundschaften hast.
Ja, das heißt, jemand kann auch gleichzeitig im Kontakt mit mehreren sein, ihr limitiert das nicht, ihr sagt nicht, du musst dich entscheiden für eine oder zwei Personen.
Genau. Nee, wir empfehlen sogar mit mehreren. Und das Schöne ist ja, wir hatten ganz am Anfang, hatte ich ja gesagt, dass du bei uns anonym reingehst. Und das kennen wir vielleicht, oder also ich kenne es zumindest, als so diese ganzen Foren und so entstanden sind, ja, Ende der 90er. Da waren wir ja alle irgendwie auch natürlich anonym unterwegs.
Ja.
Und das Tolle, eine tolle Sache beim anonymen Schreiben ist, dass du dich Dinge traust, die du dich vielleicht sonst nicht so traust. Also du schreibst Sachen auf, die du sonst einfach nicht sagen würdest. Und genau in diesen Dingen, mit diesen Dingen überraschen wir uns selbst und haben da die Möglichkeit, uns neu kennenzulernen. Und Trosthelden ist einfach, also wir sehen uns als anonymes Nest, in dem Vertrauen wachsen soll. Und wenn das Vertrauen da ist zwischen zwei, dann tauschen die halt Telefonnummern aus, dann Klarnamen aus. Und also dann geht es halt raus aus dem Anonym.
Okay, und daraus entsteht.
Aber diese Anonymität ist am Anfang total wichtig für das eigene Sicherheitsgefühl.
Verständlich.
Und um sich selbst zu überraschen.
Da passt eigentlich eine Frage gut, die ich mir vorher überlegt hatte und die ich mich in meiner eigenen Trauerverarbeitung quasi auch immer mal wieder frage. Und vielleicht hast du ja auch eine schlaue Antwort, Hendrik. Warum ist es, um Himmels Willen kann man schon fast sagen, denn so schwierig in der eigenen engsten Familie, sich gegenseitig zu unterstützen nach so einem Trauerfall? Also natürlich macht man das und man spricht darüber, aber von fast allen habe ich bisher gehört, und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass es recht lange dauert, dass, weiß ich nicht, in unserem Fall jetzt mit dem anderen Elternteil oder Geschwister, dass jeder so auf seinem eigenen Weg ist und seine eigene Rolle ja auch in der Familie erstmal wieder finden muss. Genau. Dieses Ganze, ich habe auch so ein Modell dazu mal mir durchgelesen, das ist ja wie so Kugeln, kannst du dir vorstellen, jeder hatte vorher seine Position, bei uns waren es 4 Kugeln. Jetzt fällt eine große Kugel weg, der Vater, und die anderen schwirren rum und wissen nicht so richtig, was ist eigentlich jetzt meine Rolle. Genau. Vielleicht kann man es so ein bisschen erklären, aber ja, warum ist es irgendwie so schwierig, dass man in der Familie den Halt findet, den man unmittelbar danach benötigt, und es mit Fremden halt dann vielleicht echt einfacher ist?
Da gibt es eine ganz rationale Erklärung für. Die habe ich übrigens in unserem Trauersprachenmodell mal niedergeschrieben, wen das interessiert. Also ihr sprecht alle eine unterschiedliche Sprache, und du hast gerade schon eine Rolle angesprochen. Ja? Also deine Mutter, die ja nun trauernde Ehefrau ist, mit trauernden Kindern, zusätzliches Thema, die hat wirklich ganz, ganz spezielle Themen und auch ganz gewisse Ängste und Nöte, die du überhaupt nicht als Tochter überhaupt nicht nachvollziehen kannst. Andersrum genauso. Du, trauernde Tochter, hast einfach Dinge, die einfach durch die Rolle zu deinem Vater bestimmt sind, die deine Mutter gar nicht nachvollziehen kann. So. Mhm. Oder zum Beispiel dann auch irgendwie vielleicht ja die Angst, so, und was ist, wenn Mama jetzt auch geht? Ne? So, das können deine Geschwister nachvollziehen, diesen Aspekt. Ne? Aber deine Mutter nicht. Also sie kann ihn rational nachvollziehen, aber sie kann nicht wissen, was es heißt, es zu empfinden. Und das ist das, was ja von Trauernden gesucht wird. So, und genau. Und deswegen bin ich absoluter, also neben Trosthelden ist meine mir selbst gesetzte große Aufgabe, gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen, dass es Trauersprachen gibt. Denn schau dir mal das soziale Umfeld an heute. Ja? Die stecken echt in einer miesen Situation. Also sie wollen helfen, wissen aber nicht wie. Wir haben es ja alle nicht gelernt.
Ja.
Also sie wollen und können nicht. Also da ist eine echt ätzende Ohnmacht. Und sehr, sehr schnell gesellt sich dann da das schlechte Gewissen zu. Ja, Ohnmacht und schlechtes Gewissen ist eine Situation, die unser Selbst überhaupt nicht mag. Also richtig allergisch ist unser Selbst dagegen. Und dann dreht irgendwann unser Selbst diese Situation, um sich halt auf sicheren Boden zu bringen. Und dann kommen einfach so Sätze raus, wie jetzt ist mal gut mit Trauern. Oder man nimmt einfach Abstand vom trauernden Menschen. Ja, und das ist für jeden trauernden Menschen natürlich ein echter Schlag ins Gesicht, wenn in so einer individuellen Situation das soziale Umfeld Abstand nimmt.
Hört man aber leider ja wirklich super oft, dass dann auch Leute, von denen man das gar nicht erwartet hat, vielleicht Menschen, die super eng vorher waren, recht wenig tun und dann irgendwie sich nicht mehr so melden und vielleicht auch aus einer eigenen Angst heraus. Und später, ich finde, bei mir ist zum Beispiel jetzt nach den paar Jahren, ich weiß nicht, wie es bei dir, Kira, ist, dass man so sehr versöhnlich ist und auch niemandem irgendwas vorwirft und sehr viel darüber gelernt hat und auch versteht, aber unmittelbar in dieser Situation, ich hatte ja mal diese Geschichte erzählt in der ersten Folge mit diesen Trauerbriefen, dass das wie so eine Eifersucht war, dass meine Mutter ja überhäuft wurde mit schriftlichen Briefen, die natürlich auch an uns als Familie adressiert waren, aber dass es so in unserer Generation nicht mehr so üblich ist, dass man irgendwie sich hinsetzt und so einen Kondolenzbrief schreibt und das eher digital nur stattfindet. Und das hat damals mich irgendwie total verletzt, weil ich das auch gerne gehabt hätte. Und heute denke ich da irgendwie deutlich cooler irgendwie drüber und verstehe das auch, dass sowas echt schwer ist zu schreiben. Und das kann nicht jeder. Genau, aber das ist echt für viele Trauernde ein Thema, das Umfeld, das soziale Umfeld.
Und Charlotte, jetzt stell dir mal eine Sache vor. Okay, also du hast gesagt, du wolltest gerne auch Kondolenzkarten. So, die Freunde, die dies nicht geschrieben haben, das ist ja nicht, dass sie es nicht wollten. Die waren in ihrer Ohnmacht und haben dann das schlechte Gewissen gehabt. So, und jetzt stell dir mal die Situation vor, dass die wissen, aha, es gibt Trauersprachen. Charlotte ist jetzt in einer individuellen Situation, da würde ich zwar gerne helfen, aber es ist ganz logisch, dass ich es nicht kann. Also es ist wirklich logisch. Ich habe eine Erklärung für meine Ohnmacht. Das heißt, dass das schlechte Gewissen gar nicht entstehen wird. Mhm. Und jetzt kann sich dieser Mensch nämlich überlegen, okay, auf dem Gebiet kann ich Charlotte nicht helfen, wo kann ich ihr denn helfen? Also dieser Mensch kann sich jetzt wirklich mal richtig realistische Hilfeangebote überlegen. Wie zum Beispiel, hey, ich nehme jetzt einmal die Woche nachmittags die Kinder oder ich koche jetzt jedes Wochenende und nehme die Kinder.
Genau.
Ja, oder also irgendwie sowas. Also das Umfeld hat eine Erklärung, das schlechte Gewissen stellt sich nicht ein und ich muss keinen Abstand zum Trauern nehmen. Und andersrum ist es auch, ne? Der Trauernde selbst, die Trauernde selbst wird wissen, hey, ich spreche jetzt gerade eine sehr, sehr individuelle Sprache und mein Umfeld kann das aus ganz logischen Gründen nicht. Mhm. Wenn ich jetzt mir irgendwie was überlege, was ich mir von meinem Umfeld wünsche, dann werden das nicht irgendwelche unrealistischen Dinge sein, ja, die genau nämlich auf dieses Feld stoßen, wo halt die Ohnmacht der Herr ist, oder, ja, sondern es werden realistische Wünsche gemacht. Mhm. Zum Beispiel kannst du einmal die Woche meine Kinder übernehmen.
Und das andere ist sicherlich auch nochmal, dass wir ja in unserem Alltag oder auch in unserer Familie mit Menschen konfrontiert sind, die selbst das Thema Tod noch nie konfrontiert haben. Also die hinterfragen ja auch ihre Einstellung zu dem Thema dazu. Und ich glaube, das hat dann auch, und das war ja auch das Gespräch mit Marco Ammer, Charlotte, das war ja auch vor ein paar Wochen, wo es ja auch darum ging, wie nimmt man selbst das Thema auf? Und wenn dann so diese eigene Konfrontation mit etwas, was uns selbst unangenehm ist, plus dann auch noch jemand, der es gerade erlebt, das ist ja eine Spirale, die es ja nicht zum Erfolg versprechen, sondern das ist ja eher eine Spirale, die sich negativ begünstigen kann. Und ich glaube, dann diesen Escape zu haben, zu sagen, es gibt sowas wie Trosthelden und darin kann ich mich wenden, weil die Menschen haben sich mit dem Thema beschäftigt und sind für mich wie so eine Art Safe Space, ist genau, glaube ich, das, wo ich eure Mission auch sehr, sehr gut finde, zu sagen, das ist schon so gelabelt und das ist schon so dieser Safe Space. Die Menschen wissen, was es ist und ihr müsst nicht das Gefühl haben, ihr müsst jemandem anderen das erklären und die müssen sich selbst auch gerade mal damit auseinandersetzen, was ihre Identifikation mit dem Thema eigentlich ist. Weil da gehen ja dann zwei Entwicklungsprozesse los. Mein eigener Prozess zu der anderen Person, wie nimmt die das auf? Und die beschäftigt sich auch noch mit ihrer eigenen Wahrnehmung und der Identifikation mit dem Thema Tod. Und ich glaube, das ist an der Stelle so ein bisschen auch das Risiko, was wir in den sozialen Konstrukten haben, dass damit ja auch plötzlich Entwicklungsprozesse bei anderen ausgelöst werden, die wir gar nicht selbst in der Hand haben.
Und das Thema Überforderung. Ich weiß noch, am Anfang hatte ich, glaube ich, auch in dieser ersten Intro-Folge erzählt, dass ich so ein krasses Bedürfnis hatte, einfach zu erzählen. So, wie war das im Krankenhaus und wie war die Situation ganz am Ende? Und also sehr drastisch meinem Umfeld dann einfach ungefragt diese ganzen Sachen, die in meinem Kopf waren, erzählt habe. Und so viele, also es waren bestimmt irgendwie 5, 6 Bekannte oder Freundinnen, die dabei angefangen haben zu weinen. Aber ich habe halt nicht geweint oder grundsätzlich am Anfang sehr wenig geweint. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so Gott, irgendwie überfordere ich mein Umfeld auch, glaube ich. Weil für mich ist das seit Jahren klar, so einen kranken Menschen zu Hause gesehen zu haben und was da alles mit einhergeht. Und jetzt am Ende diese Sterbesituation und so weiter und so fort. Und andere sind damit vielleicht noch nie in Berührung gekommen. Mhm. Und für die war das auch sehr anstrengend vielleicht oder irgendwie schwierig, solche Bilder dann mit nach Hause zu nehmen. Und dann habe ich mich recht schnell zurückgezogen und dachte halt auch, ich will das irgendwie gern loswerden, aber wem soll ich das denn erzählen? Und genau das ist es ja auch, ne? Also dass man das jetzt im Nachhinein viel besser versteht. Und wenn ich jetzt bei Trosthelden jemanden finde, der genau das Gleiche durchgemacht hat, habe ich auch vielleicht diese Angst nicht, die andere Person zu überfordern, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Und bei dir steckte da ja ganz klar, also der Wunsch ist zu erzählen, warum ist dieser Wunsch da, um dich halt da kennenzulernen. Da gibt es übrigens eine ganz tolle Übung, da kann jeder trauernde Mensch sich jemanden aus dem Umfeld wünschen, aber auch andersrum, das kann jedes Umfeld einem trauernden Menschen anbieten, ist einfach mal sich zusammenzusetzen und der trauernde Mensch erzählt, hat wirklich, ne, Stoppuhr stellen, 25, 30 Minuten Zeit und der andere Mensch, der hört nur zu, da kommt kein aha, keine Frage, nichts, nur aktiv zuhören. Das kennen wir ja alle aus allen möglichen Bereichen, wenn wir von irgendwas erzählen von uns, was uns gerade bewegt und wir erzählen es jetzt, sagen wir mal, zum dritten Mal, dann nehmen wir die gleichen Worte, nutzen wir. Wir haben sogar den gleichen Singsang irgendwie. Ne? Also das ist nur ein Abspielen von irgendwas Alten. So. Es bringt uns selbst nichts Neues. So, und wenn wir jetzt aber diese halbe Stunde haben, ja, dann spulen wir halt dieses Tape ab. Die ersten 3 Minuten sind sozusagen durch, ja. Alles, was wir eh schon immer mit dem Singsang gesagt haben, das kommt, wird gleich abgespult. So, und dann sind da noch 27 Minuten. Und sicher kommen dann ein paar Augenblicke der peinlichen Stille, aber irgendwann, was weiß ich, schließen wir unsere Augen zu und können nach innen sehen. Und dann kommen wirklich neue Dinge für uns selbst auch heraus. Mhm. Und der andere hört nur aktiv zu. Also das kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Auch wenn die Trauer schon 5 Jahre her ist. So kannst du doch immer mal wieder neue kleine Details, die halt ja nichts irgendwie von außen sind, sondern wirklich ein Teil des Ichs sind. Ja,
Kira, die Übung können wir zusammen machen.
Wie bitte?
Ich habe gesagt, Kira, wir beiden könnten die Übung zusammen machen.
Ja.
Dann sind wir also unsere gegenseitigen Trosthelden.
Ja.
Ja.
Genau, und immer wieder geht es darum, sich selbst irgendwie so, ja, zu erkennen. Und das hilft halt, ne? Wenn du dieses Verständnis im Außen hast. Verständnis fühlt sich toll an, ja, ist klar, toll, jemand versteht mich. Aber es ist halt auch, um sich selbst zu erkennen. Also wenn du dieses Verständnis im Außen hast und der spiegelt dir ja auch seine Welt oder zeigt dir ja auch seine Welt, das ist wirklich, um sich neu zu erkennen.
Mhm. Finde ich eine sehr, sehr gute
Ganz, ganz kleines Beispiel. Wir hatten hier 2 junge Witwen und die hatten natürlich ihre speziellen Themen neben der Trauer. So, und jetzt hatten die aber auch beide einen neuen Freund und hatten beide schlechtes Gewissen.
Oh ja.
Der eigene Kopf, der sagt, alles ist gut. Also der ehemalige, der erste Mann ist verstorben. Ich bin jung, das Leben geht weiter, das ist alles gut. Es ist genau richtig, jetzt einen neuen Mann zu haben.
Mhm.
Aber das Herz sagt, hey, ich habe mich jemandem versprochen und jetzt gehe ich mit einem anderen Mann ins Bett. Ich bin ein schlechter Mensch, ich gehe fremd.
Mhm.
Also du hast wirklich dieses gegenseitige sozusagen im System Mensch, ja, also Kopf gegen Herz, gegen Bauch.
Mhm.
Und wenn aber dann, also jetzt sind diese beiden Frauen zusammengetroffen, haben sich Gefühl gespiegelt, beide haben es, ich bin nicht normal, ich bin nicht anormal, ich bin nicht asozial, sondern das ist ganz normal, ja. Also die haben sich gegenseitig gespiegelt und in der Situation hat sich das Gefühl auf Herzensebene befriedigt, ja, es hat sich aufgelöst und vorher war es lange, lange quälend und keiner konnte dir irgendwie dabei helfen, aber wenn gleich und gleich zusammenkommt, dann lösen sich wirklich auf dieser Herzensebene, wo niemand anders hinkommt, dann löst sich da das Problem.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Reminder auch für den Abschluss, würde ich sagen. Wenn jetzt, und ich hoffe, es hören ganz viele auch, die vielleicht schon eine längere Trauer haben oder die gerade akut sind oder wir wissen auch, die Festtage sind immer ein, das hast du auch selbst auf LinkedIn gepostet von 2 Tagen, reißt viele Wunden auf und erinnert so an die schönen Momente oder an die Menschen, die man vermisst. Wo findet man denn dich, Trosthelden und all das, was du gerade erwähnt hast?
Ja, also einmal trosthelden.de ist natürlich unsere Internetseite. Dort haben wir auch einen Bereich Impulse. Und da ist zum Beispiel dieses Trauersprachenmodell zu finden. Aber das kannst du auch ganz leicht finden, indem du Trauersprachen-Modell bei Google eingibst in der Suchmaschine eingibst. Dann kommst du zu uns. Ansonsten in den sozialen Medien sind wir vertreten, aber wirklich die beste Information um sich halt selbst auch ein Bauchgefühl zu schaffen, findest du auf Trost.
Auf der Website. Verlinken wir natürlich alles nochmal. Yes.
Danke, sehr schön.
Super. Ich finde es ganz toll, und auch, dass wir jetzt heute, wie gesagt, kurz vor Weihnachten die Folge gemacht haben, wenn Leute zuhören, genau jetzt, so dieser Jahreswechsel, Weihnachten ist für Trauernde eine schwierige Zeit, und alle, die eure Plattform nicht kannten, gehen vielleicht jetzt direkt mal drauf und schauen sich das an oder nehmen sich das für den Neustart im neuen Jahr vor. Und ja, ich finde es super spannend. Ich drücke euch die Daumen, dass die Plattform wächst, dass ihr damit weiterhin ganz viel Erfolg habt und am Ende vielen Menschen damit helfen könnt.
Vielen Dank, Henrik, für die Zeit.
Das hoffen wir auch.
Ja,
super.
Frohe Weihnachten.
Ja, ohne rot zu werden, kann ich sagen, das ist irgendwie, also für mich ist es die beste Hilfe für trauernde Menschen, die es gibt. Also,
ja, hört sich danach an.
Wir haben einen Podcast, aber ihr beide könnt es bezeugen. Bin ich irgendwie rot geworden im Gesicht?
Ein bisschen, ja.
Sehr. Jetzt müssen wir unseren Schnappschuss machen für den Post.
Nein, aber es ist auf jeden Fall so, was wir gesagt haben. Menschen helfen, Menschen verbinden sich auf einer ganz anderen Ebene, als die wir logisch fassen können. Und ich glaube, genau das ist der richtige Ansatz. Und das, was ihr da geschaffen habt, ist ja gerade erst in den Anfangsstadien. Also ich bin da echt sehr gespannt. Und ich bin da sehr positiv, wie sich das entwickelt, und freue mich, dass es jetzt die Art von Ressourcen auch gibt und da die richtigen Matches und die richtigen Erlebnisverwandten zusammenkommen, die sich dann auch langfristig und vielleicht auch wirklich mit lebenslangen Verbindungen helfen können. Von daher, Henrik, vielen Dank für die Arbeit, vielen die Dank. Ihr tut.
Ja.
Und ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, eure Reise begleiten zu dürfen. Und dass du das Gespräch heute mit uns gefunden hast. Ja?
Sehr schön. Vielen Dank für eure Einladung. Ich bin hier sehr gerne gefolgt. Total gerne.
Schön.
Vielen Dank, Henrik.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.